Wann immer ich eine Praxis betrete oder ein Krankenhaus, verstehe ich die Welt nicht mehr. Und als Kommunikationsmensch fängt schon damit an, dass das die einzige Welt ist, wo positiv was Schlechtes ist und negativ gut.
Das Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung von diesem Tumor, das ist positiv. Der Unkundige sagt Gott sei Dank. Und in Wirklichkeit bedeutet positiv, wir haben Tumorzellen gefunden.
Hast du so ein Gefühl dafür zu sagen, guck mal Frank, diese Worte wirken positiv?
Du musst dich immer dem Patienten zuwenden. Und ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass man die Patientinnen und Patienten wieder sieht. Dann hast du auch ein Gefühl dafür. Dann merkst du, diese Patientin ist verhaltener. Die macht sich Sorgen.
Der Wirkstoff Sprache von der Reinigungskraft, die fröhlich reinkommt, über wie reagiere ich in dem alles entscheidenden Diagnosemoment, bietet große Hebel.
Die Reinigungskraft, die ist für mich unfassbar wichtig, denn die kann so viel Herzlichkeit in den Tag reinbringen. Auch Transportdienst. Du wirst abgeholt zur Operation. Du hast Angst. Und dann kommt so eine Transportperson, die sagt, Mensch und so, wir sehen uns nachher wieder. Schon das ist ja Hoffnung, der holt dich auch wieder ab. Das trägt zur Heilung bei.
Wirkstoff Human. Menschlichkeit ist das beste Rezept.
Was führt Sie zu mir, junger Mann?
Lieber Herr Professor, ich würde so etwas sagen wie akute Kommunikationsschwäche. Lateinisch wahrscheinlich Kommunikationis insufficientis.
Oh Gott. Ja, das hört sich ganz schwierig an. Was ist passiert?
Eigentlich, wann immer ich eine Praxis betrete oder ein Krankenhaus, verstehe ich die Welt nicht mehr. Und als Kommunikationsmensch fängt schon damit an, dass das die einzige Welt ist, wo positiv was Schlechtes ist und negativ gut.
Das muss man auch überhaupt erstmal begreifen, wenn man sagt, ja, die Histologie, also das Ergebnis der feingeweblichen Untersuchung von diesem Tumor, das ist positiv. Und dann der Unkundige sagt, Gott sei Dank.
Genau.
Und in Wirklichkeit bedeutet positiv, wir haben Tumorzellen gefunden. Und das erklärt natürlich auch keiner einem. Und das ist schon völlig verwirrend. Aber so ist diese ganze Medizinersprache ja nicht darauf ausgelegt gewesen, dass die Menschen das verstehen,
sondern
dass man sich untereinander akademisch gebildet, unterhält und die Patienten, die Betroffenen, das alles gar nicht so mitbekommen.
Ja. So wie Kinder und Erwachsene, Mama und Papa reden, ne? Was
richtig.
Die Kinder nicht verstehen sollen, dann wechseln wir auf Englisch.
Richtig, ja. Genau. Genau so ist es.
Ihr habt wunderbare Begriffe. Ich habe gar keinen Schnupfen, ich habe eine Rhinitis und so. Wo kommt das eigentlich her? Weil am Ende sitzt du ja mit einem Patienten wie bei mir am Tisch und ich muss begreifen, was ist denn jetzt?
Früher war ja Medizin quasi ohne Latein nicht vorstellbar. Und so waren ja auch die Zugänge zum Studium. Man brauchte ein großes Latinum. Mhm. Das wurde dann ein bisschen aufgelockert. Dann hat man einen sogenannten Terminologiekurs gemacht, ne? Damit man Musculus, Muskel gelernt hat.
Okay.
Ne? Und deswegen hat sich das weit überwiegend am Lateinischen orientiert. Mhm. Und das musste man können, aber da zeigt es schon. Ne? Es ging eben nicht zu sagen, ein Schnupfen, sondern Rhinitis. Mhm. Aber das ist ja über Jahrhunderte so. Ja, hat es sich entwickelt und inzwischen sind wir dabei und übersetzen ein bisschen mehr.
Okay, weil ich finde, das ist ja wahrscheinlich der magische und vielleicht heilsame oder schockierende Moment, wenn du es dem Patienten vermitteln musst.
Richtig.
Also einmal muss er es begreifen, dann gibt es viele Krankheiten, okay, muss er irgendwie verstehen, aber es gibt eben auch dramatische Momente. Also musstest du schon mal jemand sagen, sie werden das hier nicht überleben?
Das habe ich leider schon relativ häufig sagen müssen. Und das ist natürlich so etwas, im Laufe meiner ärztlichen Zeit habe ich dann verstanden, dass das solch entscheidende Momente für die Patienten sind und oft ja für die ganze Familie. Daran erinnert man sich immer, an dieses Gespräch, überhaupt erstmal die Diagnose.
Ja.
Deswegen hat mich das immer sehr wütend gemacht, wenn ich zur Aufklärung über die Diagnose in meinem Tagesplan vielleicht 5 Minuten hatte, habe ich gesagt, bestellen Sie die anderen ab. Das war für die anderen natürlich fürchterlich. Aber wenn du das jemandem eröffnest, die Welt bricht zusammen in dem Moment.
Ja.
Und du denkst ja, alles möglich, überlebe ich das? Was ist mit den Kindern? Mhm. Wie sag ich's zu Hause? Sind völlig aufgeregt. Dann habe ich das versucht zu sagen, ja, sie haben jetzt sicherlich viele Fragen. Wir machen eine kurze Pause. Setzen Sie sich doch nochmal ins Wartezimmer oder gehen Sie nochmal rum und kommen wieder. So müsste es sein. Okay. Dann kommen die nächsten Fragen. Ich habe auch gar nichts dagegen. Das war früher zu meiner Zeit nicht gang und gäbe. Aber warum nimmt man nicht dieses Gespräch auf mit dem Handy? Sodass man, wenn man zu Hause ist, das Gespräch den Angehörigen vorspielen kann. Denn ansonsten, die gehen mit ganz viel Fragen nach Hause, sind verwehrt und bringen ganz vieles durcheinander. Also das ist nur zur Diagnose. Und dann kommen natürlich die ganze Geschichte.
Ja. Aber lass uns gleich darüber sprechen, weil jetzt habe ich schon wieder ganz viele Fragen
nur zur Diagnose. Ja, sehr gut.
Also Nummer eins, lernt man Kommunikation im Studium, weil es doch so ein entscheidender Moment ist in einer Patienten-Behandler-Beziehung.
Richtig, also es gibt, ich sag mal, kleine Einheiten und die mögen auch inzwischen ein bisschen größer sein, als sie früher waren. Aber aus meiner Sicht ist das nicht ausreichend, wenn ich die Ärztinnen und Ärzte sehe, die eben aus dem Studium rauskommen. Und es gibt ganze, das weißt du ja viel besser auch als ich, Kommunikationsstudiengänge. Ja. Wie willst du dieses Wissen in ein Medizinstudium reinbringen, das vollkommen überfüllt mit Wissen ist, das heute stupide gelernt wird und auf solche Dinge wird viel zu wenig Rücksicht gegeben. Ne? Also, weißt du, das ist so ein Witz, der zieht sich immer durch, aber der ist leider immer noch relevant. Man hat früher zu uns gesagt, als Medizinstudenten, man kann euch ein Telefonbuch geben, das sollt ihr auswendig lernen und dann sagt ihr ja, okay, bis wann? Und der Physik, ja, aber der Physikstudent, der würde sagen, warum?
Ja.
Ne?
Ja.
Und so sind ja die Mediziner.
Der Kreative würde sagen, meine.
Ja, genau, genau. Siehst du, ne? Aber das ist der Unterschied.
Okay.
Und in dieses ganze Gefüge, immer mehr lernen, 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 dann nimmst du dich nicht raus und sagst, ich möchte jetzt aber zusätzlich eine Schwerpunktausbildung in Kommunikation haben. Aber das ist das Entscheidende.
Ja, empfinde ich als Patient auch. Aber wie hast du es dann gelernt?
Ich habe es gelernt am meisten, indem ich mit Ärztinnen und Ärzten alleine war. Also auch nicht in dem Hörsaalunterricht, sowieso nicht. Und auch nicht in dem Kleingruppenunterricht, der war damals noch nicht so klein am Bett, weil das ja trotzdem eine künstliche Situation ist. Weißt du, du stehst da mit vier Studenten, der Arzt ist noch dabei und der Patient liegt voller Angst im Bett. Ja, und dann sollst du Kommunikation lernen. Du musst das lernen in One-to-One-Gesprächen. Und dann hörst du erstmal zu und hörst nochmal zu. Und dann denkst du dir deinen Teil und den besprichst du dann idealerweise mit der Ärztin oder dem Arzt. Und so lernst du es langsam und du hast ein Gefühl. Was hat der Mensch für eine Mimik gehabt, als ihm das und das gesagt wurde? Ja. Ich habe ja schon erlebt bei Visiten, da sagte dann der Chefarzt, wie geht's ihm? Und zeigte mit dem Finger auf den Patienten, guckte so halb aus dem Fenster. Und der Patient sagte dann, ihm geht's gut. Und das sind so peinlich berührende Momente, die habe ich nie vergessen. Und habe für mich gesagt, das darfst du nie tun. Du musst dich immer dem Patienten zuwenden. Das geht einfach nicht. Ne? Und aus diesen ganzen Beobachtungen und ganz sorgfältigem Zuhören, da habe ich, glaube ich, ein bisschen gelernt.
Dann lass uns doch zum zweiten Schritt kommen. Also die Diagnose ist ein dramatischer Moment und als Patient, da rauschen dir die Ohren, ne? Da gehen tausend Dinge durch den Kopf, so wie du sie gesagt hast. Das ist natürlich auch hoch emotional. Finde ich sehr klug zu sagen, vielleicht nehmen wir es auf. Dann kannst du sie in Ruhe nochmal anders vorspielen und anders einsortieren. Ne? So, und dann geht's aber ja weiter. Und dann kommt die Behandlung oder die nächsten Schritte oder die Familie muss informiert werden. Und jetzt habe ich gehört, Wahrnehmung ist wichtig. Angucken, sehen, ne? Wie resoniert das eigentlich? Manche können gut damit umgehen, manche können schlecht damit umgehen.
Idealerweise begleitest du dann diese Patientin. Ne? Die hat jetzt die Diagnose bekommen und dann wird sie ja wieder einbestellt zu Kontrolluntersuchungen. Es wird vielleicht eine Strahlentherapie durchgeführt, Chemotherapie, Operation, je nach deinem Fachgebiet. Ich halte es nur für ganz, ganz wichtig, dass man die Patientinnen und Patienten wieder sieht. und idealerweise die identische Person.
Ja.
Heute ist es so, Arbeitszeitgesetz, sind ganz viele Ärzte da, aber auch nicht da.
Ja.
Und um jemanden kontinuierlich zu begleiten, das können vielleicht 2 Personen machen, aber es können nicht 5 machen. Du musst sehen, wie verändert sich jemand. Das ist dann bei mir am Schluss natürlich dadurch, dass ich meine eigene Sprechstunde hatte, war es besser und ich sah sie wieder. Und dann hast du auch ein Gefühl dafür. Dann merkst du, diese Patientin ist verhaltener.
Ja.
Die macht sich Sorgen. Dann musst du versuchen, diese Sorgen zu identifizieren. Und das ist eben auch nicht getan mit, gibt's sonst irgendwas, ne, Gewicht ist so und so, haben Sie noch Fragen, auf Wiedersehen. Wenn du den Eindruck hast, da ist was nicht in Ordnung, dann musst du dich hinsetzen und nochmal nachfragen. Ist es wirklich in Ordnung? Ne? Letztes Mal waren sie mir irgendwie anders vom Verhalten. Ne? Und dazu brauchst du das. Ich glaube, das funktioniert auch noch eine ganze Zeit nicht nur mit künstlicher Intelligenz über irgendwelche Teleuntersuchungen, weil du was spürst. Du spürst, hier ist was nicht in Ordnung. Ne? Und so baust du eine Beziehung auf. Und idealerweise ist dann irgendwann die Tumorerkrankung geheilt und du hast trotzdem weiter den Kontakt, weil die Patientinnen und Patienten zu einer Nachsorge kommen. Und man darf nicht vergessen, dass wenn es dann jemanden getroffen hat, diese Menschen haben immer Angst vor der Nachsorge, weil sie immer kommen, hoffentlich finden die nichts. Das hat auch ganz viel mit Organisation zu tun. Wenn du solche Nachsorgetermine absagst, weil irgendwie die Sprechstunde überfüllt ist, man verschiebt damit die Angst. Du verlängerst die Angst. Und wenn das dann nicht ideal verläuft und der Tumor wiederkommt oder einfach gar nicht auf die Behandlung anspricht, dann kommst du natürlich in eine Phase, wo du das irgendwann mitteilen musst. Ja. Und dafür brauchst du ein Gespür. Du musst erkennen, jetzt ist der Zeitpunkt. Wie sage ich es auch? Du kannst ja mit deinen Worten quasi wie ein Skalpell wirken. Du kannst Schmerzen zufügen. Das ist grauenvoll. Du kannst aber auch heilsam reden. Und das musst du rausbekommen. Aber so mit diesem Hauruck und
geht
schnell.
Ja, das nach Schema nicht. F geht nicht. Aber hast du so ein Gefühl dafür zu sagen, guck mal, Frank, diese Worte wirken positiv?
Ja, sie wirken zumindest aufklarend. Ne? Also wenn es dann in die finale Situation des Lebens geht und du weißt auch, es gibt so viele Fragen in den Augen und im Grunde möchte die Patientin wissen, wie lange dauert es noch?
Ja.
Du kannst nicht sagen, es sind 3 Wochen oder es sind 3 Monate. Okay. Du hast ein Gefühl, aber es nützt nichts, jemanden in diesem Gefühl mitzunehmen. Aber ich habe schon Situationen gehabt, da war es wichtig. Da war das sehr wichtig, auch mit der Familie zu sprechen, dass die Familie sich noch verabschieden kann. Und zwar in einem Zustand, wo die Patientin dann noch realisieren konnte, dass die Familie da ist. Und das Gefühl musst du entwickeln. Und wenn du dich rantastest, das bedeutet, du brauchst auch Zeit. Zeit ist einer der wichtigsten Faktoren in einem solchen Krankenhaus. Denn du nimmst dir die Zeit, die anderen dann nicht zugutekommen. Aber in diesem Fall ist es eben sehr wichtig. Und man muss auch immer wieder überlegen, dass diese ganze Kommunikation ja nicht nur aus Worten besteht. Sie besteht zu einem großen Teil auch aus Schweigen. Du brauchst diese Stille. Du musst an bestimmten Punkten eines Gespräches, einer Kommunikation auch Stille aushalten. Und dann merkst du wieder an der Mimik oder jemand fängt an zu weinen. Du musst überlegen, ich muss sie in den Arm nehmen oder will sie in den Arm nehmen oder fasse die Hand an. Ich drücke die Hand. Das sind so Momente, die sind unfassbar wichtig und die kann man nicht so leicht erklären. Deswegen habe ich ganz oft einen Studenten bei mir gehabt oder junge Ärztinnen und Ärzte, die einfach daneben sitzen. Die sind
sensibilisiert werden dafür.
Daneben, ja, die sind nicht Bestandteil dieser One-to-One-Kommunikation, aber die vergisst man auch. Aber für die ist es wichtig, weil die müssen es ja lernen. Ja, ne? Und so baust du dieses Gefühl auf und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo beide wissen, wie es weitergeht. Mhm. Wo der Mensch, der Patient weiß, ich habe keine Aussicht mehr. Aber ich vermittle, dass die verbleibende Zeit, und dafür werden wir alles tun, so lebenswürdig bleibt, wie es irgendwie geht. Ja. Aber das ist die Realität. Mhm. Und die ist eben extrem belastend für alle, für die Pflege, für alle, die mit diesen Patienten zu tun haben.
Das ist ja jetzt die intensivste Form. Einmal tief Luft holen, glaube ich. Aber Kommunikation geht ja darüber hinaus. Also es sind die Schwestern und die Pfleger und es ist die Putzkraft, die ne, durchs Zimmer wuselt und. Wenn ich mich anmelde, all diese Dinge, da hat man als Kommunikationsmensch von außen das Gefühl, da liegt auch eine Menge im Argen. Weil es zu manchmal schematisch ist, weißt du, das Wartezimmer und der Operationssaal und all diese Dinge. Wie erlebst du das? Weil da könnte ja Lebendigkeit oder Menschlichkeit oder Selbstverständlichkeit irgendwie auch eine Rolle spielen.
Ja, das ist kein so guter Kommunikationsbetrieb, das Krankenhaus, das würde ich einräumen. Das hängt an vielen Dingen, das hängt auch an Sprache. Ne? Nicht alle sprechen die gleiche Sprache jetzt von den Kulturen, die können unterschiedlich sein. Aber du hast die Reinigungskraft angesprochen und die ist für mich unfassbar wichtig. Mhm. Denn wenn man das selbst erlebt hat, ich habe es auch schon im Krankenhaus als Patient erlebt, Tür geht auf, es kommt eine positiv gestimmte Reinigungskraft rein, sagt guten Morgen, geht erstmal hin, macht das Fenster auf. Ne? Und die kann so viel Herzlichkeit in den Tag reinbringen und erzählt vielleicht, was sie sich gerade denkt oder so oder macht mal einen Witz. Das sind ganz wesentliche Bestandteile von einem Krankenhaus. Ja. Es ist nicht nur Pflege, Ärzte, Transportdienst. Auch Transportdienst. Du wärst abgeholt zur Operation. Du hast Angst. Ja. Und dann kommt so eine Transportperson, die macht einen Witz ne? oder sagt, Mensch, und so, wir sehen uns nachher wieder. Schon das ist ja Hoffnung. Der holt dich auch wieder ab. Und diese wenigen 100 Meter, die der dich begleitet im Fahrstuhl, das kann so viel Positives auswirken. Deswegen sage ich, die sind alle extrem wichtig. Und dazu gehört der ganz normale Menschenverstand, dass die von ihrem Herzen einfach frei erzählen und auch mal was sagen, was vielleicht zum Fußball oder irgendwas ist. Das trägt zur Heilung bei.
Also das ist interessant, gilt auch für Unternehmen natürlich, ist ja klar, das wird immer weiter rausgeschnitten, die werden auch immer effizienter, ne? Ist auch alles nur noch in Zoom-Meetings, gar nicht mehr von Mensch zu Mensch. Vielleicht Thema Führung, Kommunikation, auch ein wichtiges Thema. Da ist auch Krankenhaus besonders, man redet immer von den Göttern in Weiß also, und den Horden, die da drunter arbeiten. Da hat man das Gefühl, die Kommunikation im Team selber, von Arzt zu Pflegepersonal und so weiter, ist auch nicht ganz zeitgemäß. Wie erlebst du das?
Ja, ich habe das auch tatsächlich so erlebt als junger Assistent. Das war schon eine extreme Hierarchie, die ich erlebt habe. Und dann dachte ich damals, naja gut, wenn du dann 60 bist oder so, dann ist das ganz anders. Es ist anders, aber es ist noch nicht ganz anders. Also wir müssen alle darauf achten, dass man innerhalb eines Berufsbildes vernünftig miteinander redet, weil ohnehin der Chef oder die Chefin nicht mehr alles kann wie früher. Früher war dann ein Hals-Nasen-Ohren-Chef und der konnte schon sehr, sehr viel. Heute ist dieses Fach in kleinste Bereiche untergliedert mit Superspezialisten. Es gibt nicht mehr den einen Gott in Weiß, der alles kann. Und der ist sehr gut beraten, wenn er mit seinen anderen Menschen, die bei ihm arbeiten, ein gutes Gespräch führt. Und dann ist es wichtig, dass man die anderen Berufsgruppen auf Augenhöhe sieht und nicht irgendwie im Gefälle, so nach dem Motto, wisch mal weg. Das geht nicht.
Theoretisch ist das ja immer klar, Jochen, aber in der Praxis scheint es noch nicht angekommen zu sein. Woran liegt das? Und man hat ja das Gefühl, also die Pflegekräfte sind sowieso ausgelaugt und müde und erschöpft. Und ein Teil ist aber auch, wie geht man selbst untereinander miteinander um?
Richtig, du musst darauf achten. Also ich habe ja zum Beispiel diese Endlos-Schlangen-Visiten erlebt. Ja, ne? Ich würde mal sagen, da waren wir 15 vorne an erster Stelle, ging in der Regel
der Chefarzt.
Ja, oft auch der Stations- oder Oberarzt, okay, der dann die Tür aufmacht.
Ah ja, ne? Das macht so auch Sinn. Ja.
Es gab auch Stationen, da waren die Türen alle schon geöffnet, okay, damit diese Schlange da so meanderförmig durchraste. Ne? Nee, ist so. Und dann musst du dir vorstellen, dann stehen also am Bett 3, 4 Ärzte, mhm, aber der Rest der Schlange stand auf dem Flur.
Oh Gott.
Und da standen auch oft die, die was lernen sollten, nämlich die jungen Assistenten, mhm, und die Studierenden. Mhm. Ne? So. Und dann musst du dir vorstellen, da gibt's ja Situationen, da denkst du, das kann's gar nicht sein. Mhm. Ne? Also wir sollten hier was erfahren und wir kriegen da vorne nur so ein Gemurmel mit. Mhm. Und wenn man dann draußen auf dem Flur stand, ja, dann wurde nochmal aufgearbeitet, was da alles falsch war. Okay. Aber es war nicht so, dass du da wieder was gelernt hast. Du hast dann gelernt, was anders hätte sein sollen. Also diese Form, die ist schon alleine durch das Arbeitszeitgesetz, weil diese 15, die sind gar nicht mehr zeitgleich da, ja, ist das weniger geworden. Ja, die Visiten sind in kleineren Gruppen.
Ja.
Aber dann gab es eine Phase, da hat die Pflege gesagt, wir machen jetzt unsere eigenen Visiten. Und das war für mich eine wirklich schlechte Entwicklung. Da gab das eine Arztvisite und dann gab das eine Pflegevisite. Dann haben bloß beide nicht mehr gut miteinander gesprochen. Und da merkst du aber, was da für Probleme sind, ja. Weil die Pflegekraft, die hat doch ein so großes Wissen zu den Patienten, weil sie die viel häufiger sieht als irgendein Chirurg, der da mal morgens und abends durchrauscht. Ne? Und das hat mit dieser gegenseitigen Anerkennung, Wertschätzung zu tun, Respekt, das sind die großen Themen heute. Und dazu brauchst du eben Menschen im Krankenhaus, die das vorleben.
Das trifft genauso für Unternehmen auch zu, ahnst du natürlich, ne? Da heißt der Chefarzt CEO, aber benimmt sich genauso, da rauschen nicht 15 Menschen hinter ihm her, sondern 150, so. Es gibt Video- und Telefoncalls mit 7000 Mitarbeitern, ne? Wenn der weltweite Chef seine weltweite Führungsebene mal ins Boot holt. Aber andersrum, also, wenn die Patienten kommunizieren, die haben gar nicht die Vokabeln wahrscheinlich. Die können sich auch gar nicht richtig artikulieren, weil sie nicht den richtigen Zugang oder das richtige Wort finden, weißt du? Also ist ja auch immer eine Empfängersache. Also wie funktioniert da die Kommunikation? Migrationshintergrund wahrscheinlich macht die Arbeit auch nicht leichter, ne? Weil die Sprache dann nochmal anders geprägt oder gefärbt ist. Also wie kann man sich darauf sensibilisieren?
Also du musst erstmal nachfragen. Du musst nachfragen, habe ich richtig verstanden? Okay. Ne? Also jemand sagt in mehr oder weniger gebrochenem Deutsch, aber gilt genauso für rein deutschsprachige Chemotherapie, das möchte ich nicht. Und dann kannst du sagen, ja gut, also es gibt keine Alternativen und sie müssen das und sonst sterben sie. Mhm. Oder du sagst, warum möchten sie es nicht? Mhm. Ja, nee, ich habe da viel von gehört und ich möchte das. Was haben sie gehört? Ja, die Haare fallen aus. Sie möchten also die Chemotherapie nicht, weil sie Angst haben, dass ihnen die Haare ausfallen. Ist das richtig? Ja, und sonst, und die müssen immer brechen und so. Da haben wir zwei Punkte schon. Die Haare fallen aus und die Übelkeit. Ich kann Ihnen dazu aber das und das sagen. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst, bei dem einen dauert es etwas länger und bei dem anderen ist es kürzer, dann wird diese Person nie verstehen, was es für Möglichkeiten gibt. Und deswegen, du musst dich als Ärztin, Arzt oder welche Berufsgruppe auch immer im Gesundheitswesen mit diesem Menschen unterhalten. Und da gibt's für mich keine Erklärung für, wenn du es nicht tust, weil ich kann mich in jedem Bereich, auf dem Fußballplatz, in der Tankstelle, ich kann mich überall unterhalten. Und wenn einer nicht so gut Deutsch spricht, muss ich es versuchen. Und wir haben heute ein Hilfsmittel zur Hand. Ich hatte das kürzlich mit einem Polen, der war der deutschen Sprache nicht mächtig. Da habe ich ChatGPT angestellt. Und ich habe gesagt, ich habe hier einen Polen und mit dem möchte ich mich da und darüber unterhalten. Bitte übersetz mir das Gespräch. Und der hat direkt, also ChatGPT hat direkt übersetzt. Der Pole war vollkommen begeistert, dass wir uns unterhalten konnten. Und nun könnte man als typisch Deutscher sagen, ja, aber das war vielleicht nicht abgesichert und haben sie auch überprüft.
Ja, würde der Deutsche sagen.
Aber ich glaube, dass die Maschine diese Kommunikation mit jemandem, der nicht die Sprache verstand, auf jeden Fall besser gemacht hat. Und das zeigte aber auch mein Bemühen, ich wollte den ja verstehen. Und so glaube ich einfach, wir haben technische Hilfsmittel, die wir dann bitte auch einsetzen können.
Also ein anderes Riesenthema aus Sicht eines Kommunikationsmenschen, lieber Jochen, ist Packungsbeilage. Also das sind echte Killersätze. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber wann immer du das liest, fühlst du dich auf jeden Fall schlechter und setzt das Medikament ab. Geht dir das auch so?
Ja, und ich kann dir ein Beispiel von mir selbst erzählen. Ich hatte ein Medikament verschrieben bekommen. Das hatte mir der Arzt auch alles gut erklärt. Und da habe ich auch gedacht, völlig klar, die Dosierung war 5 Milligramm. Ne? Die normale Dosierung von diesem Medikament ist 1 Milligramm. Okay. So, und dann habe ich gedacht, Jochen Werner, guck doch noch mal in die Packungsbeilage. Ne? Nein. Aber ich muss dir leider sagen, dass ich so beschränkt war, ich habe es nicht genommen. Weil ich war so verunsichert, dass ich danach in Google eingestiegen bin und habe alles gelesen, was man dazu sagt. Und das war einfach Mist. Es war Mist. Ich habe dann den Arzt wieder kontaktiert und dann sagt er, ja, hätte ich Ihnen auch sagen sollen, aber in Ihrem Fall war es richtig und so weiter. Ne? Aber deswegen, ich weiß ganz genau, was es damit machen kann. Und die Packungsbeilage ist ja nicht so konzipiert. Wir erklären Ihnen, lieber Patient, was da zu bedenken ist und so, sondern das ist mit hochwahrscheinlich und mittelwahrscheinlich und so weiter. Mhm. Und mir wäre viel lieber so ein kleiner Filmclip mit unterschiedlichen Sprachen. Und dann am besten noch Rückfragemöglichkeit. Und ansonsten sage ich, man hat einen verantwortungsvollen Arzt. Davon gehe ich aus. Der hat sich überlegt, Herr Werner soll das und das nehmen. Und dann ist es auch gut, wenn Herr Werner mal was nimmt. Ja. Denn viele sind zu verunsichert und rühren es nicht an. Und der Arzt denkt aber, es ist genommen worden.
Okay, also ich glaube, man könnte viel beim Thema Kommunikation bewirken, wenn man die Packungsbeilage ändert oder visualisiert oder videosiert. Was vielleicht als letzter Aspekt noch ist, das ist positive, negative, sachliche Sprache. Ne? Also ihr seid jetzt auf der sachlich-lateinischen, haben wir vorhin gelernt. Es gibt die berühmte Gottmann-Regel in der Welt der Kommunikation. Das war ein Psychologe, ich glaube, der war Ehetherapeut und er hat Ehepaare, wenn die zu ihm kamen, mal so 10 Minuten durchs Fenster beobachtet, wie die miteinander umgehen. Und konnte mit, ich glaube, über 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, die trennen sich jetzt innerhalb der nächsten 3, 4, 5 Jahre. Weil er gesehen hat, wie sie miteinander geredet haben, kommuniziert haben. Und da ist die Gottmann-Regel aufgetaucht. Das heißt, 5-mal positiv, 1-mal negativ. Also 5-mal deine Frau loben, lieber Jochen, dann kann sie auch 1-mal vorsichtig kritisieren. In der Realität, bei Kindern, in der Schule, aber vor allen Dingen auch im Unternehmen und wahrscheinlich auch in der Klinik gibt es andere Zahlen. Ja, 17-mal negativ, 1-mal loben. Und das sind echte Killer. Also der Wirkstoff Sprache, an allen kleinen Momenten, von der Reinigungskraft, die fröhlich reinkommt, über wie reagiere ich in dem alles entscheidenden Diagnosemoment, bietet große Hebel. Und jetzt sind wir ganz gespannt auf dein Rezept. Was machen wir denn mit der Kommunikation beim Wirkstoff Human, dass es uns allen besser geht?
Ja, mein Rezept lautet, reden hilft nahezu immer. Man kann es fast nicht überdosieren, also reden Sie, aber immer von Mensch zu Mensch und nicht von Chefarzt zu Patient. Das macht zum Schluss nämlich den Unterschied. Worte wirken. Nutzen Sie sie so, dass es dem Gegenüber einfach besser geht. Wertschätzend, verständlich und warmherzig. Auch das hilft meistens.
Ich probiere es sofort aus.
Ich freue mich.
Zu Wundern und Nebenwirkungen fragen Sie diesen Arzt oder Kreativen.